Ansprechend. Der Podcast für professionelles Sprechen.
Jetzt gehen wir mal auf eine der berühmtesten, ich würde sagen berühmtesten Regeln ein. Wichtig oder wichtig? Was ist die korrekte Aussprache?
Die korrekte Aussprache ist wichtig. Kann man sich auch ganz einfach merken. IG am Wortende spricht sich immer wie ich. Das ist für die Bayern natürlich ein Schock. Die sagen König Ludwig. Und das sollen die natürlich auch tun. Das ist auch völlig okay da in Bayern. Und wenn man sagt König Ludwig dunkel oder so, lecker, leckeres Bier. Aber die Standardlautung sagt, die Regeln sagen, es spricht sich wie ich. Jetzt frag mich bloß nicht, ob es, also was der Grund ist. Es gibt keinen ernstzunehmenden Grund. Man kann immer nur sagen, vielleicht irgendjemand hat sich gedacht, das ist ästhetischer.
Ja.
Also du weißt aber trotzdem, oder für die anderen können wir es auch sagen, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, es gibt ja die Auslautverhärtung im Deutschen. Der Buchstabe G am Wortende spricht sich durchgehend wie K. Also es heißt Berg und nicht Berg, wie ich in Westfalen immer sage. Also Berg. Und dann müsste es ja auch König heißen.
Ja.
Aber leider sagt die Regel, nein. Also es ist quasi eine Ausnahme von der Auslautverhärtung. Ja. Ne?
Und dann gibt es ja noch Ausnahmen von dieser Ausnahme. Wenn ihr zum Beispiel, das Wort Königreich nehmen. Da steckt es jetzt im Wort, aber wir haben vorher gelernt, das heißt König. Und ich habe bei einem Hörbuch, nämlich Schulden von David Gräber, hat der wundervolle Sprecher Patrick Feiter, also ich gefühlt alles richtig gemacht, diese ganzen 30 Stunden oder wie lange das geht, bis auf das eine Wort, er hat immer Königreich gesagt. Und das kommt in diesem Buch relativ häufig vor. Wie kann das sein, dass das jemand, der Profi ist, so etwas in einem Hörbuch einbaut? Was glaubst du?
Also ich würde jetzt mal ganz spontan sagen, wenn er Königreich sagt, ist er kein Profi. Aber wenn ich da jetzt mal von diesem Giftpfeil mal die Spitze wieder abbreche, dann sage ich, also vielleicht kennt er gerade diese Regel nicht. Oder wenn er sie kennt, hat er sich mit dem Regisseur, der Regisseurin oder dem Verlag geeinigt, dass es so heißen soll. Das ist bei mir auch so. Wenn ich spreche, egal ob für den Deutschlandfunk oder sonst wo, ich bin Dienstleister. Und wenn jemand sagt, sprich es bitte so und so, dann mache ich das. Dann kann
würdest
ich zwar
du
noch
das machen? Wenn jemand sagt, es heißt Königreich.
Ja, es gibt Geld dafür. Hallo, es ist ein Beruf. Also wenn jemand sagt, wenn jemand sagt, es heißt Königreich, würde ich argumentieren und kämpfen.
Ja.
Aber wenn jemand sagt, sprich es so, dann würde ich es tun.
Auch wenn das zur Folge hat, dass jemand anders, der das dann hört, sagt, na, das ist kein professioneller Sprecher.
Da würde ich dann überlegen. Da würde ich überlegen, ist es mir das wert, dass es mir den Ruf vielleicht kaputt macht?
Ja.
Ich bin jetzt kein berühmter Sprecher, aber ich würde das dann unter Umständen überlegen und würde dann eventuell sagen im Vorfeld oder in dem Moment, also Königreich, das ist falsch. Ich sage das so nicht. Vielen Dank, ich gebe den Auftrag zurück.
Mhm.
Aber mir ist das noch nie vorgekommen. Also wenn ich sage, es heißt Königreich und ich sage das mit meiner Sprecher und Sprecherzieher Stimme einem Kunden, einer Kundin, dann sagen die, okay, klar, so ist es.
Ja.
Also wenn ich aber Werbung sprechen würde und das wäre ein Joghurt aus Bayern und ich müsste sagen, so sahnig, so cremig, so fruchtig, dann würde ich das tun.
Ja.
Denn das gibt den lokalen Anstrich von Bayern. Ja. Das ist klar. König Ludwig dunkel. Ja, dafür ist meine Stimme überhaupt nicht dunkel genug. Das könntest du super sprechen.
Das ist den cremigen Joghurt. Mhm. Cremig. Ja.
Cremig, sahnig, fruchtig. Ja, alles falsch.
Du hast
cremig, sahnig, fruchtig. Ja.
Genau. Du hast eben es schon angedeutet und zwar eine weitere Regel, die mich fasziniert hat und zwar die Kurz-Offen-Regel.
Mhm.
Also warum heißt es Kerze und Schmerz, aber auf der anderen Seite Erde und Pferde und nicht Erde und Pferde. Es ist in beiden, in allen Fällen ein E und ein R in Reihenfolge.
Andi, ich könnte jetzt natürlich ein Arsch sein und sagen, das musst du das mir sagen. Ja, du hast es bei mir gelernt.
Ich weiß es auch.
Also die Regel ist etwas komplex. Wir müssen erst mal schauen, was für ein E das ist. Und das kriegt man raus mit einer der Kurzoffenregeln. Es geht hier um die zweite Kurzoffenregel, die besagt, wenn auf den Buchstaben E mehrere verschiedene Konsonantenbuchstaben folgen, also es geht hier um die Schreibweise, um die Schrift, dann spricht sich das E kurz offen aus. Also das gilt auch für alle anderen Vokale, ne? Wenn auf die zwei verschiedene Konsonantenbuchstaben folgen, also und so weiter, ne? In diesem Fall also So, jetzt wissen wir, da kommt ein hin. Und wenn auf das direkt ein Buchstabe R folgt, dann wird der konsonantisch gesprochen, also wie R, konsonantisch. Es gibt nämlich auch die vokalisierte Form des R, wie in Erde. Ja, das ist tatsächlich richtig. Es heißt Erde und das A von Erde ist die Ausspracheweise des Buchstabens R. So, gehen wir zurück zu Kerze. Also Kerze spricht sich gemäß dieser Regel dann, so wie ich es auch gesagt habe, Kerze. Ja, und Erde und Schwert und sowas sind eben einfach nur verdammte Ausnahmen. Die ich schon wieder auch nicht erfunden habe. Ich muss es immer wieder betonen. Die muss man lernen. Ich sage meinen Schülern zum Trost, also ihr habt ja auch im Englischen wahrscheinlich die Stammformen gelernt oder die Ausnahmen go, went, gone. Ja. Hit, hit, hit. Ne, regelmäßig müsste es ja heißen go, goed, goed. Ne?
Dann sind wir
die
bei
allermeisten Verben gehen ja auch nach dieser Regel. Ne? Aber dann muss man eben, was weiß ich, 30 oder so, ich kann mich noch erinnern, wie ich die auswendig gelernt habe und so schön richtig rhythmisch go, went, gone. Hit, hit, hit. Und genauso kann man natürlich auch Schwert, Erde, erst und so irgendwie entweder rhythmisch lernen oder sich einen lustigen Satz zusammenbauen. Was weiß ich, wie jemand das lernt, aber lernen musst du es. Das heißt eben nicht erst, sondern erst. Ne? Nach der Kurzoffenregel müsste es eigentlich erst heißen oder so. Ist aber nicht so. Aber nach der Kurzoffenregel gehen viel, viel mehr Dinge. Also es heißt bersten und ja, mit Rüst gibt es wenig, aber also viele andere Wörter gehen danach. Ne? Kerze und Garten und Wurst. Wurst. Eine Würzwurst nach tschechischem Rezept. Ja. Mhm. So.
Daran anschließend gibt es, das fand ich auch interessant, eine ganz simple Regel, ohne große Ausnahmen. Das Ä wird wie Ä ausgesprochen. Das hast du mir mal gesagt, das hat sich relativ schnell eingebrannt. Und da höre ich auch dann raus, wenn jemand Mädchen oder eine Universität, das höre ich jetzt sofort raus, heißt Mädchen und Universität. Daran erkenne ich auch, dass es eine Hitliste quasi von Sprechfehlern gibt, die toleriert werden und manche, die überhaupt nicht toleriert werden. Und ich würde mal sagen, okay, Mädchen, das ist etwas, das wird nicht toleriert, wenn es Mädchen ausgesprochen. Aber bei Universität, das habe ich schon öfters gehört. Und da nähert sich ja dann quasi auch so ein bisschen die Regel an der Realität an und umgedreht. Findest, also da sagt ja auch der Duden im Aussprache-Wörterbuch, da steht drin, dass das im Laufe der Zeit sich auch an dem Gesagten anpassen sollte. Findest
an
du
das Gesagte, ja.
Findest du das gut oder sollten wir das jetzt als Zustand nehmen und als Standard immer so sprechen?
Also solche Regeln tendieren dazu, konservativ zu werden und konservierend zu werden und sich zu ernst zu nehmen. Das ist aber überhaupt nicht mein Bestreben. Mhm. Sprache wandelt sich, Sprache entwickelt sich und das wird so weitergehen. Und die Regeln sind ein Blitzlicht in der Geschichte sozusagen. Irgendwann wird man auch Wurst sagen, sobald ich den Sargdeckel zugeklappt habe, heißt es wahrscheinlich in aller Welt Wurst. jetzt ein bisschen selbstverliebt. Also Wurzeln, Universität und Mädchen und...
Da enden die Regeln mit dir.
Nein, tun sie überhaupt nicht. Ich habe sie ja nicht erfunden. Und ja. Du hast jetzt den Aussprache Duden genannt. Und der Duden ist ja keine universitäre Einrichtung, sondern irgendwie eine Verlagsredaktion, die in Mannheim sitzt. Es gibt ja noch die Sprachwissenschaftler an den Universitäten. Und vor einigen Jahren ist ein Gemeinschaftswerk von einer Ost- und West-Universität, man muss es ja immer noch sagen, von Halle und Köln, Sprachwissenschaftler, haben gemeinsam ein Aussprache-Wörterbuch herausgegeben. Und das ist schon noch näher an der Aussprache-Realität dran. Da gibt es nämlich bei vielen Wörtern mehrere Aussprachemöglichkeiten, die erlaubt sind. Das ist natürlich der Horror für Lehrer oder der Horror für Menschen, die klare Regeln haben wollen. Also wenn mir jemand sagt, hör mal, kannst du sprechen, wie du möchtest, sag doch Universität oder Tät, ist doch egal. Gut, dann kann ich mir das angewöhnen, mal Tät und mal Tee zu sagen. Aber einfacher macht es das nicht unbedingt, denn man will ja in jeder Situation auch richtig sprechen. Aber es ist natürlich sinnvoll, die Latte etwas niedriger zu hängen für viele Menschen, die richtig Deutsch sprechen lernen wollen. Und also für Menschen, die nicht so sprachgewandt sind oder die Deutsch als zweite oder Fremdsprache haben, ist es auch gut, wenn sie wissen, ja komm, es ist ein Kommunikationsmittel. Es geht da jetzt nicht primär darum, formal richtig zu sein, dass man auch in Kommunikation, ins Gespräch und so weiter kommt. Das ist ja nun mal wirklich die Hauptfunktion von Sprache.
Ja.
Kann ich sehr unterstützen. Es geht nicht um Richtigkeit, sondern auch darum, dass man miteinander redet und sich gegenseitig versteht.
Ja, denke ich auch. Zu dem Unterricht, den man bei dir nehmen kann, wenn man Sprecherin werden will, dann kommt auch die Textarbeit nicht zu kurz. Und jetzt sagt Hans Eckert, ist ein Sprecher auch, dass beim professionellen Sprechen 80% Textarbeit und 20% Stimme und Aussprache ausmacht. Würdest du dem zustimmen oder würdest du die Aufteilung an oder gar keine?
Ich würde solche Zahlen überhaupt nicht in die Welt setzen. Ich weiß auch nicht, wozu das gut sein soll.
Ja, um die Konzentration, also um zu sehen, okay, worauf muss ich mich eigentlich am meisten konzentrieren, wo muss ich die meiste Arbeit reinstecken?
Andi, ich habe eine schlechte Nachricht für euch, für dich und für euch alle. Man muss auf alles 100% Acht geben, gleichzeitig. Ich weiß nicht, wozu das gut sein soll, diese Prozent-Sachen anzugeben. Also wenn wir Textarbeit machen, also es kommt drauf an, wenn ich Textarbeit mache und habe vorher Phonetik gemacht, dann bin ich erstmal aber auch gnädiger und sage, komm, jetzt gucken wir erstmal, dass du die richtigen Betonungen findest und so. Und dann ist die Phonetik in dem Moment nicht wichtig. Und andersrum, wenn wir Phonetik machen, dann geht's wirklich nur um das deutliche und richtige Aussprechen. Und dann ist der Inhalt von dem, was wir sagen, gerade mal nicht so wichtig. Aber irgendwann muss man das zusammenführen.
Ja.
Ja, dann muss man den Text sprechen und dabei denken und dabei auch perfekt artikulieren und die Regeln beachten. Aber ich sage auch nochmal, das gilt wirklich nur für Profi-Sprechen-Wollende, also für Menschen, die Sprecher oder Sprecherin werden wollen oder Journalist, Journalistin. Aber auch da gibt es eine gewisse Bandbreite, die erlaubt ist. Aber auch Schauspieler müssen das in aller Regel wirklich perfekt können, denn sie wollen ja in ganz Deutschland verstanden werden. Und wenn sie Dialekt sprechen oder irgendwie angefärbt, mundartlich, dann denken natürlich viele, oh, das ist Teil der Rolle. Ne? Wenn Gretchen im Kerker sagt, ich weiß jetzt den Text von ihr nicht, aber wenn sie dann jammert auf Schwäbisch oder so, dann denken wir sofort, das ist in Schwaben situiert, dieser Faust 1. Kann man so inszenieren, aber wenn Gretchen die Einzige ist, die Schwäbisch spricht und man hat überhaupt keinen Hinweis darauf, warum sie das tut,
ja,
dann ist es einfach eine Verfehlung genau dieser Schauspielerin und der Regie.
Und dann,
oder es ist ein witziger Einfall und wir fragen uns, ja, okay,
was soll das? Und vor allem, Vor allen Dingen, das ist mir aufgefallen und dir ja auch eben bei der Frage um dialektisch und dialektal, man wird rausgerissen. Es ist wie die Nudel bei Loriot, finde ich immer. Dann ist man raus, wenn ich Königreich höre, dann weiß ich gar nicht mehr, worum es geht. Ich muss zurückspulen. Das hast du verursacht bei mir. Dankeschön, dass ich jetzt auf sowas achte.
Genau, das liegt daran, dass du das weißt. Ja, vielen Menschen würde das nicht auffallen.
Ja, genau.
Und das wäre auch okay so, weil es geht um Verständigung.
Ja.
Aber es geht eben auch immer wieder um Kunst und um Schönheit der Sprache, um Klarheit.
Ja, es ist auch eine ästhetische Frage, denke ich mal.
Es ist eine ästhetische, aber wie ich am Anfang schon sagte, auch eine Frage davon, dass man von jedem Deutsch Sprechenden verstanden wird.
Ja.
Da ist natürlich Ruhrgebiet, Westfalen und sowas und was in Norddeutschland gesprochen wird, keine große Abweichung. Das versteht jeder überall. Aber ich heiße ja Eich mit AI, ne, und dieser Name kommt aus Schwaben und meine Vorfahren aus Schwaben, Onkel Josef aus Laupheim mit P, der ist also der Bruder meines Großvaters väterlicherseits, der sprach ein Schwäbisch, was ich nahezu überhaupt nicht verstanden habe. Ja. Das schließt unendlich viele Menschen aus, zu denen dieser Mann spricht, der macht sich nicht verständlich. Ja, der hat sich also mäßig gut verständigen können in ganz Deutschland. Und wenn er dann schrieb, war es Deutsch.
Ja.
So, also es war völlig klar, der verstand sich natürlich auch als Deutscher, aber kam irgendwie deutlich mehr als Schwabe rüber. Also das, was er sprach, konnte ich mit Deutsch kaum in Verbindung bringen. Das sage ich übrigens auch Menschen, die nicht Deutsch als Muttersprache haben, sage ich denen häufig zum Trost. Also das, was du sprichst, also der Akzent, den du hast im Deutschen, der ist, den kannst du dir viel eher leisten oder der ist viel verständlicher als das, was mein Onkel Josef 1977 gesprochen hat bei uns zu Hause in Marl im Ruhrgebiet. Ja, also viele Dialekte sind deutlich weiter weg von der Standardlautung als ein Akzent von jemand, der vielleicht 20 Jahre hier lebt, Grieche ist, Türke oder sonst was, und irgendwie mit starkem Akzent spricht, aber den man dann doch sehr weitgehend gut verstehen kann.
Ja, ja, ich erlebe das ja hier selbst in Köln, wo man meint, man kann das Kölsche, Aussprache ganz gut verstehen. Die ganzen Urkölner, da falle ich hinten rüber, da verstehe ich fast gar nichts mehr.
Ja. Das ist so. Ja, ja. Viele, viele Mundarten und Dialekte sind unverständlich. Aber nur für uns, Entschuldigung, nur für uns. Genau. Ne? Also für die, die es sprechen, ist es wirklich die fühlen sich dann sehr zueinander gehörig. Das ist eine große Klebekraft, die so ein Dialekt haben kann.
Einmal
das Gute.
Und es wirkt auch oft unnatürlich, wenn die dann anfangen, Hochdeutsch reden zu wollen. Das wirkt etwas aufgesetzt, weil die das ja nicht so oft machen. Also das habe ich im Westerwald festgestellt. Wenn da jemand versucht, Hochdeutsch zu reden, dann ist er abgestempelt. Das ist hochnäsig, das ist Etepetete, das ist akademisch, was auch immer.
Das ist aber das, was andere Dialektsprecher eben vielleicht zuschanzen. Wenn ich aber als Mensch, der nicht aus dem Westerwald komme, mit dem spreche und der bemüht sich mir verständlich zu machen, dann freue ich mich sehr und dann finde ich das überhaupt nicht hochnäsig.
Natürlich. Nein,
na, also
untereinander,
das ist,
meine ich.
Genau, also das Sprache hat so viele Wirkungen, das ist sehr, sehr spannend.
Auf jeden Fall. Aber, wie gesagt, Aussprache, Stimme, eine Sache, Textarbeit, den Duktus finden, sich einfühlen in den Text, eine ganz andere. Jetzt habe ich, also erstmal kurz zum Berufsleben und Texte interpretieren. Ich habe dir die Fragen gestern Nacht geschickt. Das ist, wir haben jetzt morgens 10.54 Uhr. Das ist viel zu knapp davor, hast du auch eben gesagt, vor dem Gespräch. Ist das etwas, was im Berufsleben eines Sprechers, besonders als Nachrichtensprecher, häufig vorkommt? Und wenn ja, wie gehst du damit um, wenn du kurz vorher einen Text bekommst?
Also das, was du mir geschickt hast, sind ja Fragen, zu denen ich mir Antworten überlegen muss. Das heißt, ich muss selber ordentlich denken. Und ich habe die Fragen heute Morgen um 9 Uhr erst gesehen, denn gestern Nacht war ich nicht mehr am Computer. Das ist ganz schön spät. Also ich hatte jetzt eine Stunde Zeit, mir die anzugucken. Habe ich aber nicht gemacht, weil ich ja noch aufstehen will und duschen und so und einen Tee trinken. Also ich habe mir die sehr kurzfristig angeguckt. Und genau das ist im Berufsleben als Sprecher, sagen wir mal im Deutschlandfunk, absolut üblich. Da geht es aber um was anderes. Da geht es ja um Vorlesen. Da muss ich den Text nicht selber erfinden. Ja. Ich muss keine Antworten selber mir selber denken und so, sondern ich muss etwas reproduzieren, was jemand anderes schon geschrieben hat. Und das ist natürlich so, je mehr in der Welt los ist und je näher wir den Wahlen kommen und solchen Dingen, desto eher kann es sein, dass die Nachrichten sehr spät kommen. Also eine Viertelstunde vor der Nachrichtensendung ist normal.
Mhm. Das ist knapp.
Manchmal auch 20 Minuten, aber manchmal wird also in höchster Not auch ein Zettel noch in die laufende Sendung reingereicht. Da kommt dann so eine Hand von der Seite. Da steht dann, soeben wird gemeldet und dann lese ich vor, was gemeldet wird. Aber ja, da muss ich innerhalb kurzer Zeit eine Sendung, die vielleicht 15 bis 16 DIN-A4-Seiten beinhaltet, sehr schnell vorbereiten. Das ist so, das ist unter ziemlichem Druck und dazu gehört dann Routine. Ne?
Ja. Das ist ja schon nah an diesem Prima Vista-Lesen, diesem komplett unvorbereitet reingehen. Etwas, was ich jetzt auch in Büchern gelesen habe von anderen Sprechtrainern und so, etwas, was eigentlich eine Unart ist, wenn man an einen Text herangeht, ihn direkt zu lesen, wenn man ihn sieht, oder?
Das ist eine Unart, die liegt meistens aber nicht an dem Sprecher oder der Sprecherin, ja, sondern an der Umgebung.
Ja, ja.
Und bei Produktionen im Deutschlandfunk oder so, finde ich, können die Redakteure das nur dadurch begründen, dass es zu wenig Studios gibt oder dass der Text gerade erst vom Autor reingereicht worden ist oder so. Und bei den Live-Dingen, die ich spreche, also Nachrichten und bei den Nachrichten vor allem, gibt es natürlich die Begründung, dass das sehr aktuell sein muss. Besonders passen tue ich Fußballergebnisse oder sowas. Das kommt immer oft sehr spät rein und dann sage ich, dann gib mir doch wenigstens die anderen Meldungen schon mal. Fußball ist ja dann sehr kurz, ne? Zwei Vereine und zwei Zahlen. Das kann ich schnell sprechen. Also kann ich schnell erfassen. Ja, aber Profis lesen den Text mindestens einmal laut und machen sich Zeichen an die Stellen, wo sie das Gefühl haben, da könnte es in der Live-Situation Irritationen geben.
Ja.
Da mache ich mir Betonungszeichen rein oder Zeichen für Kadenzen, fallende oder steigende, also den Melodieverlauf am Ende von Sätzen oder Satzteilen. Aber große Teile des Manuskripts sind, wenn ich die Nachrichten spreche, völlig unbearbeitet von irgendwelchen Zeichen, weil ich mich nach jetzt 23 Jahren sehr gut darauf verlassen kann, was ich kann.
Ja,
das ist bei Profis so. Profis wissen, was sie können.
Ja.
Sollten natürlich nicht zu sehr sich in Sicherheit wiegen. Das merke ich auch immer mal wieder. Aber die Standardlautung zum Beispiel, die kann ich auch nachts, also wenn jemand mich weckt und nicht gerade sagt, die Bude brennt ab, sondern sagt, sag doch mal, tschechische Chef, Chemiker, Scheuchten, Keusche, Mönche, in seichte Löschteiche, dann kann ich das auch schlaftrunken.
Ja.
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 Noch eine Frage?
Noch eine Frage? Eine nur noch.
Ja.
Und zwar, was mir die wenigsten erklären konnten, wo du aber eine Regel für hast, Endungen. Weil mir konnten bisher Sprechtrainer, Logopäden, gut, die sind jetzt dafür nicht so verantwortlich, aber meine Dozentin zum Beispiel, die konnte mir immer nur für jedes Wort sagen, was die richtige Endung ist, aber nicht erklären, warum das so ist. Du hast aber Regeln dafür und das fand ich auch sehr interessant. Was gibt es da für eine Faustregel für Endungen, wo du sagst, okay, das muss man schon wissen?
Du weißt, dass in meinen Ausspracheregeln eine Seite dafür, eine Seite dafür reserviert ist, ne? Die heißt EN-Endungen. Ich kann das gar nicht mehr so richtig nachvollziehen, wo diese Regeln her sind. Es kann nämlich sein, dass eine Kollegin von der Theaterakademie mir die gegeben hat und keine Quelle genannt hat. Kann aber auch sein, dass die Teil des Aussprache-Regelwerks im Aussprache-Duden sind. Band 6 übrigens, ne? Duden, Band 6. Ich habe das zusammengeschrieben, jedenfalls aus diesen verschiedenen Quellen, also entweder Kollegin plus Aussprache-Duden oder nur eine von beiden Endungen, also kommt drauf an welche, also es gibt ja zahllose, aber nehmen wir mal EN-Endungen.
Ja.
Wenn wir die Nasallaute haben, also und und EN, dann müssen wir den E-Schwa einbauen. Also es heißt zusammen und nicht zusammen.
Ja.
Es heißt einen und nicht ein. Weil wenn man einen relativ schnell spricht, dann hört es sich an wie ein. Das wäre sächlich, ne, Neutrum. Und einen wäre Maskulinum. Genauso bei M-E-N wie Beispiel Summen. Ne, Summen kann man besser verstehen als Summen.
Oder kommen.
Genau.
Ja.
Na, genau, so N-G-E-N, ne, Zangen. Und sie kamen mit Zangen und kniffen den Herrn Jesus. Zangen, nicht Zangen, Zangen. So, dann H-E-N. H ist ja nach einem Vokal wirkt verlängernd. Also es heißt dann ziehen, nicht ziehen, ziehen, sondern ziehen. Ziehen, ja. Ne, das E vor dem N. Und dann Rön wird gerne im Ruhrgebiet falsch gemacht oder in Westfalen. Also es heißt spazieren, nicht spazieren.
Ja, oder hören, ja. Hören.
Hören, ja, hören. Es sind dreifach Fehler, glaube ich. So, hören, ich habe gehört. Also ich habe gehört, heißt es, kommt von hören, hören, nicht hören. Ja, zahllose Regeln, die, wenn man sie kann, alles zauberhaft schön machen. Wenn nicht, hört es sich immer irgendwie anders an. So, und dann kann man aber zum Beispiel die Plosive und EN, also PEN, TEN, KEN und BEN, GEN, DEN, da kann man zum Beispiel zumindest beim Mikrofon sprechen oder auch wenn es auch auf der Bühne ist und da gute Schallverhältnisse sind, kann man den Schwa-Laut, den E-Schwa weglassen. Also dann kann man sagen, den kannst du dir schnappen. Du kannst aber auch sagen, den kannst du dir schnappen. Kannst du beides machen, ne? Schnappen oder schnappen. Also da, das ist auch eine ästhetische Frage, aber vor allem eine Frage der Deutlichkeit. Wie gut werde ich verstanden unter den jeweiligen akustischen Verhältnissen? Und es ist natürlich ein Unterschied, ob ich ins Mikrofon spreche, das ist ja so, als ob du mir ins Ohr sprichst oder ich dir, oder ob ich auf einer Bühne spreche. Wenn es eine super Bühne ist, wie, was weiß ich, ein richtiges Schauspielhaus, da sind ja die akustischen Verhältnisse auch so gemacht, dass es sehr gut den Schall trägt. Aber wenn es irgendwie so eine Wagenhalle ist oder womöglich du draußen sprichst, unverstärkt, ohne Mikrofon und auch ohne irgendwelche Wände, die den Schall zurückgeben können, dann musst du extrem die Endungen sehr deutlich sprechen, damit du gut verstanden wirst. Das hört sich dann, wenn jemand direkt neben dir steht, ganz schön künstlich an, aber für die Menschen, die in der Entfernung stehen, für die du sprichst, die sind dir dann dankbar.
Ja.
Oder sie sind gar nicht dankbar, sondern denken sich, oh, ich verstehe ja alles. Und
oder
wissen nicht, wie das kommt.
Oder schrei mich nicht so an, weil beim Schreien, da, wenn man laut sein will oder jemand anbrüllen will, dann spricht man ja oft gerne die Endungen auch noch betont, damit
das, gut, ja.
Ja, damit das auch noch rüberkommt. Aber ja, das war etwas, wo wir alle immer nur sagen konnten, ja, das heißt so, das wird so gesprochen. Warum? Keine Ahnung. Und das deswegen finde ich solche Regeln, da bin ich aber auch ein Freund von. Ich denke mal, da sind auch andere unterschiedlich. Man kann sich ja auch schlussendlich das eben genannte Aussprachewörterbuch vornehmen und von vorne bis hinten auswendig lernen. Das geht ja auch. Das ist auch eine Methode. Ein bisschen mühselig.
Das ist sehr mühselig, bei jedem Wort einzeln sich einzuprägen, wie das gesprochen wird. Also dafür sind Regeln dann doch auch gut. Ich erinnere meine Schauspielschüler immer daran, wie wichtig das doch für ihr Leben ist, dass sie das kleine Einmaleins gelernt haben.
Ja.
Das war auch mühselig, aber es hilft doch sehr.
Könnte ja auch
immer bei 4 mal 7 überlegen zu müssen, okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11. Mhm. Ne? Das ist doch völlig klar. Also Regeln helfen uns weiter.
Absolut. Mhm. Und passend zu diesen Endungen endet jetzt auch die lehrreiche Folge, wie ich finde. Das war ja schon ein halber Unterrichtstag bei dir. Danke, vielen Dank, Joachim.
Ja, gerne.
Ich denke mal, da nimmt sich jeder mal was mit. Und an euch, wenn ihr es mit dem Sprechen ernst und nicht ernst nehmen wollt, kommt ihr um Artikulationstraining nicht herum. Tontechniker und Regisseure hören den Unterschied sehr schnell und dann fliegt man raus. Ich habe es mal erlebt vor 3 Jahren. Ist nicht schön. Ja, jemand, der euch sehr gut darauf vorbereiten kann und das nicht nur mit Ernst, sondern auch mit Spaß, ist hier im Raum Köln auf jeden Fall Joachim Eich. Auf seiner Seite der Sprechtrainer oder der-sprechtrainer.de bekommt ihr alle nötigen Hinweise und könnt mit ihnen in Kontakt treten. Natürlich gibt es noch andere Sprechtrainerinnen, die auch in eurer Region sind. Ich jedenfalls empfehle ein paar Unterrichtseinheiten bei einem Sprechprofi, denn 4 Ohren hören mehr als 2. In diesem Sinne, auf Wiederhören.
Tschüss.
Ansprechend. Der Podcast für professionelles Sprechen.